Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Dies ist die erste Folge im neuen Jahr und ich hoffe, ihr hattet alle einen richtig guten Start. In meiner Arbeit und auch mit diesem Podcast möchte ich Menschen ermutigen, zu sich und ihrer Stimme zu stehen. Ich möchte ein Bewusstsein schaffen für die Schönheit der eigenen Stimme und der eigenen Persönlichkeit. Und ich möchte Menschen dabei unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, um authentisch und mitreißend auf ihrer Bühne zu performen. Dazu habe ich viele schöne neue Folgen geplant. Ich werde Schauspielerinnen und Schauspieler zu Gast haben und ich werde immer wieder auch mit Coaches darüber sprechen, welches Mindset uns auf unserem Weg hilft, um authentisch und erfolgreich aufzutreten und zu performen. Und genau darum wird es schon in der heutigen Folge gehen. Ich habe die liebe Andrea Bäumer zu Gast. Andrea ist personenzentrierter Coach und war eine Zeit lang auch mein Coach. Ich habe von der Arbeit mit ihr sehr profitiert und möchte mich gerne mit ihr über ihre Tools und ihre Erfahrungen unterhalten, gerade auch in der Musicalbranche. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
Hallo Eva, schön, dass ich da sein kann.
So schön. Andrea, eine Frage vorweg. Was ist ein personenzentrierter Coach?
Ja, die Frage wird oft gestellt, beziehungsweise ich finde mich oft in der Situation, das erklären zu wollen. Personenzentriert kommt aus der humanistischen Psychologie und hat eine ganz bestimmte Haltung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Es geht um den Grundgedanken, dass mein Gegenüber, meine Klientin oder mein Klient die Lösung schon in sich trägt und im Grunde jeder Mensch bestrebt ist, sich zu entwickeln und im Leben voranzukommen. Und dass, wenn die äußeren Bedingungen stimmen, diese Entwicklung und dieses sich Vervollkommnen auch passieren kann. Mhm. Aber wenn die Umgebung eben nicht günstig ist, das Umfeld nicht mitzieht, dann kommt es eben zu Verstrickungen, zu Verwicklungen. Mhm. Und dann kommt so dieses, was wir im personenzentrierten Coaching Inkongruenz nennen, dieses nicht mit sich im Reinen sein, zu merken, da ist irgendwie ein Störgefühl, da stimmt was nicht.
Mhm. Und du schaffst dann in deinem Coaching diesen Rahmen wieder, dass diese Entwicklung passieren kann.
Ganz genau. Vielleicht noch ganz kurz zum personenzentrierten Coaching. Das wurde entwickelt von Carl Rogers, der so 1902 bis 87, das sind so seine Lebensdaten. Und das ist zu einer Zeit von ihm entwickelt worden und auch verbreitet worden, als die Psychologie oder die Psychiatrie wirklich noch so auf dem Standpunkt war, die Psychologen sind die Experten im Kittel, in Weiß und die Patienten sind irgendwo überhaupt nicht auf Augenhöhe, weit unten. Und die Experten sagen jetzt mal ihren Patienten, wie es zu laufen hat. Mhm. Und dann kam so diese Entwicklung zu sagen, nein, Coach oder Therapeut und Klient sind auf Augenhöhe. Mhm. Wir begegnen uns als zwei gleichwertige Menschen. Und was unbedingt wichtig ist dabei, ist die Haltung, nämlich diese wertschätzende, akzeptierende Haltung.
Ja, oh ja, absolut. Habe ich auch so bei dir erlebt, empfunden in unserer Arbeit. Ich möchte davon auch gern ein bisschen erzählen. So drei Punkte möchte ich rausgreifen, woran wir gearbeitet haben. Wir haben als erstes damals meine Werte definiert, dann mein Mission Statement gefunden und eine Heldenreise gemacht.
Ja.
Und da habe ich an dich die Frage, warum ist es so wichtig, seine Werte zu kennen und was sind Werte überhaupt?
Ja, jetzt war es ja in unserer gemeinsamen Arbeit auch ein beruflicher Anlass, zu gucken, wie kannst du auch deinen Weg gehen oder mit welcher beruflichen, und nicht mit welcher, die Idee hattest du, aber wie kannst du beruflich das auch nach außen tragen und deine Werte nach außen tragen? Und deswegen sind wir damals so in der Arbeit da eingestiegen. Grundsätzlich schaue ich natürlich immer, was ist gerade der Anlass meines Gegenübers, und dann geht es sehr individuell. Also Heldenreise, Werte, Mission Statement sind jetzt nicht unbedingt ein Raster, das ich durchlaufe.
Ja, ja, ja.
In deinem Fall war das so. Und jetzt zu der Frage der Werte. Was sind eigentlich Werte? Ich würde sagen, Werte sind für uns so Leitsterne, nach denen wir uns ausrichten. Also irgendwie höhere Ziele, Rahmenbedingungen, Man könnte auch sagen, Leitplanken, ethische, moralische, persönliche Leitplanken, innerhalb derer wir uns als Mensch bewegen wollen, wenn wir zu gewissen Werten auch stehen. Ich finde es sehr, sehr spannend, sich mit eigenen Werten auseinanderzusetzen, weil wir oft ja in anderen Kontexten unterwegs sind.
Ja.
Und dann kann es sein, dass ich in einem Umfeld gerade aktiv bin, was überhaupt ganz andere Werte vertritt. Und wenn ich das nicht so im Blick habe, dann passiert was mit mir, dann kommen ungute Gefühle, ich fühle mich einfach nicht wohl, nicht gewertschätzt, ich merke, da knirscht es irgendwie. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich dann denke, was ist mit mir nicht in Ordnung oder so. Also ich würde sagen, durch Werte kann man das auch viel leichter in den Blick nehmen und abgleichen, was passiert hier eigentlich gerade.
Ja.
Und wenn man dafür schon den Blick hat, also wenn man die Zusammenhänge erkennt, dann ist es auch viel leichter, wieder auf die eigene Position zurückzugehen oder auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ich merke gerade, dir ist das und das wohl wichtig. Bei mir ist es so, lass uns drüber reden.
Ja. Ja. Ich habe damals herausgefunden in unserer Arbeit, dass meine Hauptwerte Liebe und Fantasie sind.
Ja.
Mhm. Und ich habe gedacht, wenn Menschen das hören, die mit mir arbeiten oder gearbeitet haben, dann werden die das sofort bestätigen und wissen, was ich meine damit.
Ja.
Und ich empfinde das so, mein Wert der Liebe zum Beispiel ist, dass wenn ich mit jemandem arbeite, wenn ich den Menschen angucke, dann habe ich ein Gefühl der Liebe für den. Also ich liebe meine Schülerinnen und Schüler in dem Moment der Arbeit und ich gucke sie an und bewerte sie nicht. Ich traue ihnen alles zu. Ich kann groß denken, wo sie es selber noch gar nicht schaffen. Das ist, was ich so als den Wert der Liebe empfinde, so dass ich ihnen Flügel geben will, wie Eltern ihren Kindern, so vom Gefühl. Und die Fantasie ist so wichtig in meiner Arbeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in der Stimmarbeit funktioniert so viel über Bilder. Weil wenn ich meine Stimme entwickeln möchte und mehr Ausdruck gewinnen möchte, geht das nur darüber, dass ich mich öffne. Und das Öffnen funktioniert halt nicht über die Ratio, sondern funktioniert über die Fantasie und über das Gefühl. Und das passiert, wenn ich coache. Und das ist der Moment, wenn ich Menschen schaffe zu öffnen, dass sie dann plötzlich ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten gewinnen für sich und ihre Stimme. Und deswegen ist für mich Liebe und Fantasie ist für mich mein Schlüssel in der Arbeit.
Eva, ich kann dir gerade da zurückspielen, dass du damit eine sehr personenzentrierte Haltung hast.
Ja.
So schon, das ist vielleicht auch was zutiefst Menschliches. Und als ich dir gerade nochmal zugehört habe und mich auch an die Arbeit erinnert habe, bin ich nochmal so auf den Gedanken gekommen, dass die Werte auch dazu beitragen, die eigene Geschichte zu erzählen, beziehungsweise die Grundlage zu schaffen, auf der dann Ideen wachsen können, worüber ich überhaupt erzählen soll. Also es geht ja auch viel in solchen Berufen, wo wir keine Produkte zum Anfassen haben, um Storytelling. Wir müssen ja irgendwie den Menschen nahebringen, was wir da machen. Und da sind gerade Werte einfach ein schöner Ausgangspunkt, um ja die Fantasie wachsen zu lassen, so wie du es gesagt hast, um kreativ zu sein, daraus Geschichten zu erzählen, Beispiele, Anekdoten, aber auch in bestimmte Typen, bestimmte Aspekte von Menschsein herauszustellen.
Ja.
Und Werte, merke ich gerade, sind einfach unheimlich vielseitig verwendbar.
Ja, ja, absolut. Und ich finde es schön, wie du sagst, das Menschsein. Das finde ich so was grundlegend Wichtiges, dass wir uns das erlauben, Mensch zu sein, ganz Mensch zu sein mit allem, was dazugehört.
Ja, und dann auch wirklich sich zur Verfügung zu stellen. Du hast es mit anderen Worten auch gerade gesagt, da zu sein, den Raum zu geben. Du sagst, du glaubst an deine Schüler, du siehst schon, was alles möglich ist.
Ja.
Und mir geht es auch so.
Ja, ja.
Ich habe auch so dieses ganz, ganz warme Gefühl gegenüber den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich in Kooperation auch mit Christoph Traut und Christian Stadelhofer zusammenarbeite. Wir sind ja mittlerweile schon sehr viele, an die 200 fast.
Mhm.
Und es ist echt so dieses, ja, man sieht es nicht im Podcast, aber man könnte alle Herzen irgendwie haben. Und jeden Einzelne oder jeder Einzelne auf seine ganz ureigene Weise. Und da ist es nicht egal, also bei mir ist es völlig egal, Ist denn jetzt jemand, der staatlich ausgebildete Musical-Darsteller, der noch den Master hat und bei dem und dem Pipapo-Gesangsunterricht hatte? Oder ist es vielleicht jemand, der sagt, ich habe einen ganz anderen Beruf, aber ich singe einfach mit Leidenschaft und ich möchte es wahnsinnig gerne da aktiv sein und das auch zu meinem Beruf machen? Das spielt doch eigentlich überhaupt keine Rolle.
Ja.
Oder wie geht dir das?
Das geht mir genauso. Das geht mir genauso. Ich arbeite auch mit beidem sozusagen. Ich arbeite mit den Profis, die schon ganz weit in ihrer Karriere sind. Und ich arbeite auch immer wieder mit Leuten, die so Quereinsteiger sind oder die das innere Bedürfnis haben, jetzt auch Profis werden zu wollen. Und ja, da sehe ich auch so diese Ausdruckswillen oder diese Sehnsucht nach Ausdruck so stark, dass ich die so gerne unterstütze. Ich habe zum Beispiel ganz oft in meinen Trainings, das ist mir wirklich oft passiert und das begeistert mich. Ich habe Leute, die kommen zum Beispiel, wollen Sprecher werden, Synchronsprecher. Gibt es viele Leute, die heutzutage diesen Wunsch haben. Auch wahrscheinlich dadurch, dass man jetzt zu Hause so praktisch aufnehmen kann, denken viele, das möchte ich auch machen. Und dann mache ich mit denen mein Stimmtraining für die Sprechstimme. Das ist aber auch immer mit Musik verbunden, weil die Stimme sich ja modulieren muss und da muss ich hoch und tief sprechen können. Und am Ende des Tages sage ich den Leuten oft, also ich fühle bei dir, du möchtest eigentlich singen. Und dann gucken die mich an und sagen, wieso singen? Weiß ich nicht. Und dann sage ich, okay, nächste Stunde singen wir mal was. Ich bringe mal Noten mit, wir singen mal was. Und dann singen wir zusammen. Ich begleite die am Klavier und sie singen. Und dann merken die, oh, okay, das ist eigentlich der Ausdruck, nach dem ich mich gesehnt habe.
Ja.
Und deswegen, das ist so viel größer als nur ein reines fachliches Ausbilden für irgendwas, was mit den Menschen passiert, wenn sie sich auf diesen Weg begeben.
Ja, total. Und du hast ja gerade das Wort Sehnsucht reingebracht. Mhm. Das ist auch so ein, ich finde, sehr deutsches Wort. Also in anderen Sprachen lässt sich das gar nicht unbedingt so mit allen Nuancen übersetzen. Mhm. Die Sucht danach, sich irgendwie zu sehen. Und das in Bezug auf den Beruf zu sehen oder zu sagen, nee, es geht nicht nur um so eine kognitiv wertvolle oder vernünftige Ausbildung, sondern es geht darum, was Menschliches auch abzubilden, was unter all dem noch da ist, was dem Ganzen noch zugrunde liegt.
Ja.
Das erlebe ich wirklich in der Arbeit mit den Musical-Darstellerinnen und Darstellern auch. Es geht um mehr als dieses, ich brauche einen Arbeitsvertrag.
Ja, es geht um mehr. Und die uns dann berühren, die großen Stars, das sind ja die diese Sehnsucht zulassen, dass man die spürt.
Ja.
Die halt nicht den perfekten Klang nur haben, sondern noch diese Tiefe unten drunter.
Die einfach auch so authentisch sind oder so mutig sind. Ich finde es wirklich eine Frage von Mut, sich in dem Moment ganz zu zeigen und sich ganz zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Und das ist auch eine Parallele zu deiner Arbeit.
Total.
Und zu meiner Arbeit.
Ja, von uns beiden. Ja.
Hier bin ich als Mensch. Und während ich coache, habe ich die ganze Zeit mein eigenes Befinden, mein eigenes Erleben mitlaufen.
Mhm.
Das macht es auch erstmal ein bisschen schwieriger. Also das Coachen ist ja einfach nicht nur, ich bin da und wir reden jetzt mal irgendwie über was. Also das kann man ja auch gar nicht abbilden, weil es ja versteckt die ganze Zeit mitläuft. Aber ist das, was es auch ausmacht, da zu sein und gleichzeitig sich selber im Blick zu halten und genau zu merken, wenn was innerlich bei mir passiert, ist es meins?
Ja.
Was macht es gerade mit mir, was mein Gegenüber mir da erzählt und das dann auch wieder, da auch wieder die Zusammenhänge zu erkennen.
Mhm.
Gerade zwei Werte hier aneinander, die nicht zusammenpassen und dann eben auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn ich merke, es ist mir oder es ist dem Gespräch gerade im Wege, das anzusprechen und zu sagen, ich merke, da ist gerade das und das.
Mm.
Ich brauche den Moment.
Mm.
Und steige mir wieder ein. Also wirklich, wirklich möglichst in jeder Phase ganz bei sich zu sein und ganz bei dem anderen gleichzeitig.
Genau das. Das empfinde ich auch so. Wenn ich coache, wenn ich mit der Stimme mit jemandem arbeite, funktioniert es bei mir ja so, dass ich mich ganz rein fühle, dass ich in meinem Körper quasi fühle, was beim anderen gerade passiert. Und dass ich seine Blockaden bei mir spüre und dann sage, okay, was würde mir jetzt helfen? Kiefer loslassen und dann gebe ich den Vorschlag rein, dem Gegenüber. Und dann kann sich da was lösen. Und das kann ich halt nicht, ich weiß nicht, ich kann das nicht kognitiv nur von außen betrachten, sondern ich muss das mitfühlen in meinem Körper, was beim anderen passiert. Deswegen tut mir dann auch jedes Training, was ich gebe, selber gut, weil ich diesen Prozess der Befreiung, der beim anderen stattfindet, selber mitmache.
Ja, ich glaube, wenn wir körperlich mitgehen, erfassen wir so sehr viel mehr, als wenn wir rein über den Verstand gehen.
Ja.
Darauf basiert auch meine Arbeit. Also ich arbeite viel mit körperlichem Erleben, viel mit Dingen, die nicht oder noch nicht im Bewusstsein angekommen sind, die aber unbewusst da sind. Und wir sagen ja immer so, oder die Forschung sagt so Pi mal Daumen, 5% dessen, was auf uns einprasselt, nehmen wir bewusst wahr und 95% eben nicht. Weil auf uns Millionen Reize in jeder Sekunde einfließen, die wir gar nicht verarbeiten können. Und deswegen sind wir gezwungen zu filtern. Jeder hat so im Laufe der Zeit seine eigenen Filter auch gelernt aufgrund von Erfahrungen, von aktuellen Situationen, was triggert uns gerade, was nicht. Wenn wir schwanger sind, sehen wir auf einmal nur Frauen, die schwanger sind. Also,
Genau das.
Aber dann in dem Moment auch sich dessen bewusst zu sein und sein eigenes Spüren und körperliches Erleben mitzunehmen mit dem Gegenüber. Ich sage immer, ich schwimme emotional mit. Also ich habe immer so zwei Fischen, die parallel schwimmen, weil da gibt es ja auch keine Hindernisse. Man kann ja so ganz glatt durchs Wasser rauschen. Und ich versuche immer so emotional und körperlich mitzugehen.
Ja.
Und dann Dinge zu erleben, wie du auch sagst, ne? Du spürst was bei dir, horchst in dich hinein und kannst es dann zur Verfügung stellen. Und das ist extrem hilfreich, weil ja meinem Gegenüber oft dieser Zugang gar nicht mehr möglich ist. Warum auch immer? Oder in dem Moment. Ja. Weil eben gerade so verknotet ist oder weil gerade so viel aufeinander einprasselt oder weil ein ganz großer Widerstand da ist. Weil dahinter was ist, wo ein Teil des Körpers dann sagt oder der Person, stopp, hier geht es weiter. Da lasse ich dich nicht rein, denn es könnte ja mit schmerzhaften Entdeckungen oder es könnte mit Gefahr verbunden sein.
Ja.
Was es ja dann nicht ist, also in der Regel, es passieren ja keine, auch im Coaching oder bei dir, es passieren ja keine dramatischen Dinge, aber unser Gehirn ist dann eben so gepolt, dass es uns erstmal versucht zu schützen und einfach dicht macht bei bestimmten Themen.
Ja, das stimmt.
Und dann finde ich das spannend, dass der Körper da so einsteigen kann, dass wir sagen können, okay, lieber Kopf, wenn du jetzt nicht weitermachen willst, dann lass uns das Ganze doch mal körperlich erforschen. Und das ist übrigens auch eine Richtung des personenzentrierten Coachings. Da gab es einen Wegbegleiter von Carl Rogers, das war der Eugene Gendlin, eigentlich Eugen Gendelin aus Wien, aber dann in die USA emigriert, der sehr stark an der Forschung zu diesen körperlichen Erlebensprozessen gearbeitet hat und das als Focusing-Methode, Tool, wie auch immer man das bezeichnen möchte, reingebracht hat in die therapeutische Arbeit.
Ich weiß, wir haben das auch mal in der Übung gemacht und ich war fasziniert, wie schnell es ging. Das ist ja innerhalb von wenigen Minuten sind die Sachen dann greifbar plötzlich.
Besonders bei Menschen, muss ich dazu sagen, die es gewohnt sind, ihren Körper als Instrument zu betrachten.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Klar, das ist mein Weg dann mit dir, mit der Fantasie funktioniert natürlich dann ganz schnell, wenn man trainiert ist.
Und mit der Fantasie,
Also Fantasie und dem Körper, der Wahrnehmung. Ich möchte erzählen von meinem Mission Statement, was wir damals rausgefunden haben, weil es so schön ist. Wir haben rausgefunden, ich hatte das Gefühl, als wir es formuliert hatten, dass so alles an seinen richtigen Platz dann gefallen ist. So wie man im Englischen sagt, everything fell into place. Ja. Und ich sage es immer wieder gern und ich schreibe es und poste es. Mein Statement ist, ich verbinde die Menschen über die Arbeit an der Stimme mit sich selbst.
Ja,
So, und das macht für mich so viel Sinn.
Ja.
Wie empfindest du das, wenn du das hörst?
Ich empfinde das auch nach unserer gemeinsamen Arbeit als eine absolute Essenz.
Ja.
Also ich kann sagen, da ist alles drin und da kann man jetzt nichts mehr wegnehmen.
Nee, oh ja, gut gesagt, da kann man nichts wegnehmen, auf gar keinen Fall.
Es ist genau das und es ist auch so faszinierend zu sehen, wie viel Glück und Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes dann auch solche Mission Statements wiederum geben, dir jetzt in dem Fall, ne? Wo du sagst, ja, das ist es. Da steht mein Name drauf, dafür stehe ich und damit kann ich jetzt auch rausgehen. Und das ist ja ein total wertvolles und konkretes Angebot.
Ja, ja, und ich klopfe alles, was ich abmache, ab oder gleiche das immer ab, ob es dazu passt, ob es zu meinem Statement passt, zu meiner Berufung passt.
Ja.
Was ich mache und wähle danach aus, was ich arbeite, mit wem ich arbeite und merke, dass das der Weg ist, der mich glücklich macht tatsächlich.
Ja, ja. Insofern hat es auch eine gewisse, würdest du sagen, eine gewisse Schutzfunktion oder es hält dich auf deinem Weg?
Wie es hält mich auf meinem Weg, es ist wie ein Filter oder wie das Ziel, das ich vor Augen habe. Es ist ein ganz klares Ziel, was ich habe. Was ich nicht erreichen muss auf lange Sicht, aber was ich jetzt schon erreicht habe und mit dem ich so zusammen weitergehe.
Also wie so eine Art Vision auch, ne?
Ja.
So ein Stern am Himmel, wo du sagst, das ist die Richtung.
Ja, richtig, genau. Ja. Ich hatte gestern das Gespräch mit jemandem, die dann auch mir sagte, ja, das ist deine Berufung, Eva. Das ist der Begriff Berufung, der passt da.
Ja.
Das finde ich so witzig, Andrea, weil das ist ja nichts, was man sich mit 20 Jahren vornimmt. Das ist ja nicht, dass ich mit 20 gesagt habe, ich werde Stimmtrainerin. Das ist ja kein Beruf, den man sich vornimmt, sondern ich bin da so reingewachsen.
Ja.
Über die Jahre, dass ich mich natürlich immer schon mit Stimmen beschäftigt habe, schon mit meiner Mama zusammen, wenn wir Talkshows gesehen haben oder so, haben wir immer die Leute danach beurteilt oder angeguckt, wie sind die Stimmen, wie frei sind sie, wie atmen die, wie authentisch sind die. Das war immer schon meine Brille, mit der ich geguckt habe. Und dann habe ich die Musical-Ausbildung gemacht und habe Theater gespielt und wurde aber immer wieder auch angesprochen, ob ich nicht unterrichten kann. Also das wurde dann so von außen an mich rangetragen, wo ich immer so staunend geguckt habe und gesagt habe, wieso wollte ich jetzt, dass ich unterrichte? Wieso traut ihr mir das zu? Und dann habe ich angefangen, immer mehr zu unterrichten, war ja an der Jupp von den Ende Academy lange Dozentin. Und dann habe ich noch die Ausbildung gemacht zur Stimmtrainerin. Und das war ein Moment, als ich diese Frau kennengelernt habe, die Christine Linklater, die mich ausgebildet hat, und dann auch die anderen, die mit mir diese Ausbildung gemacht haben, das war so ein Moment von Ankommen. Weil plötzlich habe ich lauter Menschen um mich rum gehabt, die so gedacht haben wie ich und die so über die gleichen Themen nachgedacht haben und sich interessiert haben, die Bücher über Neurowissenschaften gelesen haben und über die Gefühle und also diese ganzen Themen, die du als reiner Schauspieler hast du auch damit zu tun, aber nicht so komprimiert oder in so einer Essenz wie jetzt ein Stimmtrainer. Das war nochmal so eine Zuspitzung oder nochmal eine größere Genauigkeit für das, was mich interessiert und für das ich brenne. Und dann habe ich, als ich das begriffen habe, habe ich so mein Leben dann rückwärts angeguckt und habe gesehen, okay, zum Beispiel die ganzen Gesangsworkshops, die ich mit Anfang 20 gemacht habe bei Jessica Cash, meiner Gesangslehrerin in London, da war ich eigentlich gar nicht zum Singen lernen, sondern zum Unterrichten lernen, weil ich sie so toll fand, wie sie mit Menschen umgegangen ist. Und ich habe auch ein paar Jahre dann manchmal so gesagt, im Scherz, mein Berufswunsch ist, Jessica Cash zu sein.
Ja, oh ja.
So, ohne zu begreifen, dass das tatsächlich mein Wunsch war. Weil ich dachte, ja gut, das mit 20, das ist ja absurd. Aber ich habe mich da auch schon so zu Hause gefühlt, als ich gesehen habe, wie sie das macht. Und ich bin jetzt mit Ende 40, kann ich sagen, ich bin das tatsächlich geworden.
Ja.
Und das ist crazy. Das ist crazy für mich.
Ich finde das gerade total spannend. Also mehrere Dinge, ich mache mir eine kurze Notiz.
Ja.
Einmal hast du gesagt, du warst mit deinen Linklater-Kolleginnen dann zusammen.
Ja.
Und auf einmal ist auch da wieder, eigentlich könnte man ja sagen, alles an seinen Platz gefallen.
Ja, auch. Ja, ja.
Durch diese neue Perspektive, durch diesen Raum, den ihr euch da gegenseitig eröffnet habt, und die Chance, auf all das, was du schon gemacht hattest, mal ganz anders zu schauen.
Ja.
Das finde ich so spannend und erlebe ich auch oft in der Arbeit mit Klientinnen zusammen, dass ein anderer Blickwinkel auf einmal ganz viel zutage fördert, von dem man wusste, na klar, das war alles vorher irgendwie da, aber es hat kein Bild ergeben oder es hat ein ganz anderes Bild ergeben. Und auf einmal kommt so ein kleines Bausteinchen dazu oder einfach ein neuer Blick oder oft ein anderer Mensch. Mhm. Sind wir auch schon fast wieder bei der Heldenreise.
Ja.
Es kommt der Mentor oder die Mentorin. Es gibt diese eine Information noch neu da rein. Und alle Teilchen transformieren sich wie auf wundersame Weise zu einem komplett neuen Bild. Und auf einmal ist es so, ja. Auch das ist es.
Ja. So ging mir das. Und genau, ich wollte auch mit dir über die Heldenreise sprechen. Wir haben die ja gemacht und ich habe das so empfunden, wir haben mein ganzes Leben angeguckt, von der Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt und haben so die Stationen betrachtet und auch die Hindernisse auf dem Weg. Und jetzt, wo ich bin, hatte ich das Gefühl, erstens ist mir jetzt klar, wo ich bin, wer ich bin, was ich will, aber auch im Rückblick machen die Sachen einen Sinn. Und auch mein Weg, als wir ihn angeguckt haben, war für mich total stringent. Und während des Weges hat es sich gar nicht so angefühlt, dachte ich, jetzt verlasse ich meinen Beruf oder wie passt das alles zusammen? Aber im Rückblick ist das alles, passt alles total zusammen. Es ist nichts vergeudet, keine Zeit und ich habe keine falschen Entscheidungen getroffen, gar nichts. Und ich war immer meinem inneren Calling, bin ich immer treu geblieben. Und das hat sich halt dann so gewandelt mit der Zeit. Das fand ich toll. Deswegen wollte ich dich bitten, dass du ein bisschen von der Heldenreise erzählst. Es wird ja oft anhand von Geschichten auch erklärt. Wir werden jetzt nicht über Herkules sprechen, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Wir haben jetzt bald Premiere in Hamburg von Herkules, dem Musical. Und ich glaube, es wird sogar genannt das Helden-Musical, weil Herkules auch ein klassischer Held ist, der auf der Suche nach sich selbst sich auf den Weg macht. Aber wie kannst du das erklären? Was passiert bei der Heldenreise? Warum ist es ein so kraftvolles Tool?
Ich denke, es ist deswegen so kraftvoll, weil es uns quasi schon genetisch eingepflanzt ist. Also die Art, Geschichten zu erzählen, vor tausenden von Jahren gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen und sich Erlebnisse gegenseitig zu berichten, Geschichten von Vorfahren weiterzugeben an die nächsten Generationen. Diese Art zu erzählen ist überall gleich, hat die Forschung irgendwann mal festgestellt. Also es gab im letzten Jahrhundert, in den 50er Jahren, was glaube ich, Joseph Campbell zum Beispiel, das war jemand, der sich stark mit solchen Geschichten, Legenden und Sagen auseinandergesetzt hat und einfach festgestellt hat, die Art zu erzählen ist überall gleich, egal wo auf dem Planeten Erde wir hinschauen, in welche Kulturen und zu welchen Zeiten. Und ganz grob gesagt geht es immer darum, es kommt jemand, der Held, die Heldin, der aus seiner vertrauten Welt stammt, in eine fremde Welt durch verschiedene Anlässe. Entweder wird er ausgestoßen, so ist es jetzt, glaube ich, bei Herkules, der von Hades da rausgekickt wird, oder er folgt selber dem eigenen Ruf eines Abenteuers. Jedenfalls findet er sich dann, nachdem er diese magische Schwelle überschritten hat, in der neuen Welt, in der fremden Welt wieder und steht da auf einmal auf sich allein gestellt vor Herausforderungen. Da passieren so Dinge wie, es kommen Freunde hinzu, Unterstützer, aber es gibt auch Feinde oder Widersacher. Es kommt zu Prüfungen, es kommt zu einer Annäherung an diese Weiterentwicklung. Man sagt auch, es kommt zu Tod und Wiedergeburt im Sinne von, das alte Ich gibt sich oder wird in einer Art, nicht gelöscht, aber ist so nicht mehr da, wird so transformiert, dass sich daraus was Neues entwickeln kann. Und wenn so diese Transformation weiter vorangeschritten ist, dann, das ist so die Idee der Heldenreise, die man auch so als Kreis denken kann, geht der Weg zurück, geht es wieder in die Welt, aus der ich ja eigentlich komme, aber in verwandelter Form.
Ja.
Und ich habe das damals wirklich sehr intuitiv eingebracht in unsere Arbeit, einfach weil ich gesehen habe, wie sehr du vor Fantasie und Kreativität auch sprühst.
Ja.
Und wie sehr da eigentlich auch deine eigene Geschichte erzählt werden wollte, die ich erstmal so als fragmentarisch in der Darstellung erlebt habe, aber die ja irgendwie das Potenzial hatte. Und wie schnell hat sich das bestätigt? Ich glaube, innerhalb einer Stunde.
Ja, ja, es ging ganz schnell.
Irrsinnig spannenden und motivierenden Geschichte sich zu entwickeln, die so einen Sinn machte und die so kreisförmig war, wo du dann wirklich nicht am Ende, sondern dein Weg geht ja auch noch weiter, aber wo du auf deinem Weg auf einmal schon wieder bei deiner vertrauten Stimmtrainingswelt warst, in einer komplett anderen Form. Ich will jetzt nicht sagen als Jennifer Cash, nein, als Eva Weißmann.
Ja, 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 ja.
Aber mit all dieser Energie, die einfach schon da war. Und deswegen finde ich die Heldenreise einfach grundsätzlich als ein ganz, finde ich, als ein ganz spannendes, motivierendes Tool.
Ja.
Weil man so viel damit anfangen kann und weil sie auch die Kraft hat, all die vielen verschiedenen Ereignisse, die wir im Leben haben, zu einer neuen Geschichte zu formen.
Ja.
Ja. Sich selber auch sein eigenes Leben unter gewissen Aspekten anders zu erzählen.
Ja.
Und das ist der eine Teil. Das ist der eine Teil der Reise. Wie erzähle ich diese Geschichte? Und der andere Teil, der ist vielleicht fast noch ein bisschen spannender. Und das ist für mich so dieser Teil, der die psychologischen Aspekte des Menschseins betrachtet.
Mhm.
Denn die verschiedenen Personen, die auftauchen in dieser Reise, die stehen ja auch für gewisse menschliche Qualitäten.
Mhm.
Wenn zum Beispiel jetzt der Magier auftaucht, der steht für die Transformation, die wir durchmachen. Oder wir kommen zu einem König, der steht für die Herrschaft und für das Thema Kontrolle.
Mhm.
Kontrolle im Leben haben wollen. Oder wir sehen den Krieger, der möchte die Meisterschaft. Oder der Zerstörer, der für die Befreiung steht.
Mhm.
Und auch mal da so reinzuspüren. Und wir hatten neulich mit Christoph Traut und Christian Stadelhofer einen gemeinsamen Workshop zum Thema HeldInnen.
Mhm.
Und wir haben dann mit den Darstellerinnen daran gearbeitet, zu schauen, welche Aspekte, die sich auch in der Heldenreise wiederfinden, haben denn ihre Rollen, die sie jetzt als nächstes performen wollen.
Mhm.
Was davon stößt bei ihnen selber auf Resonanz? Was ist in der Rolle? Wie geht das miteinander einher und was bedeutet das vor allen Dingen für die Art, wie sie diese Rolle darstellen?
Ja.
Was ist das Thema dabei? Worum geht's?
Ja.
Und dann mit so ganz plastischen Begriffen arbeiten zu können, das macht solche Räume auf.
Wenn natürlich.
Wenn ich das erstmal so ein bisschen holzschnittsartig vielleicht angehe, wo man sagen könnte, ja Gott, ich will jetzt nicht alle in Schubladen einteilen, wer ist jetzt der Suchende, wer ist der Zerstörer? Aber darum geht es nicht, sondern man macht einen Raum auf. Man schaut erstmal drauf und wenn man das erstmal annimmt und sagt, dieser Rolle geht es, glaube ich, um die Transformation, die ist eigentlich eine Magierin,
mhm.
dann wusch, dann kann die Fantasie wirklich.
Das ist toll.
Das hat so viele Möglichkeiten.
Ja.
Ja.
Toll, das als Tool zu nehmen für die Rollenarbeit. Ganz toll, dass ihr das macht.
Ja, das war so die Idee und wir haben es dann einfach mal ausprobiert.
Ja, toll.
Hat gut funktioniert und ich finde das so schön, dass in dem Moment wirklich alles auch wieder zusammenfällt. Nämlich der Blick so aus Regisseurperspektive, wie jetzt bei Christian, der Blick aus Coachingperspektive, bei mir der Blick vielleicht auch zu sehen, wie caste ich sowas, was ist die Vision von dem Stück, wenn du jetzt Herkules ansprichst.
Ja.
Und zu sehen, wir arbeiten da auch alle an einer gemeinsamen Sache.
Ja.
Die Grundideen sind gleich und die Haltung vor allen Dingen auch. Aber wir bringen trotzdem durch die unterschiedlichen Perspektiven so viel Lebendiges, Verschiedenes noch mit rein.
Ja.
Ja, das finde ich sehr spannend. Und dann passiert auch ganz, ganz viel.
Ja, im bestimmt.
In Workshops, wo auch immer.
Ja, klar, klar. Ich habe eine Zwischenfrage zum Thema Stimme an sich, weil das ja mein Thema ist.
Mhm.
Wenn du mit Menschen arbeitest, nimmst du in den Coachings eine Veränderung auch der Stimmen wahr? Oder des Atems oder so ein Seufzen oder so, wenn so bestimmte Punkte sich plötzlich lösen oder klären?
Ja, absolut. Gerade wenn ich mit Focusing arbeite, also wo ich meinem Gegenüber dann die Möglichkeit gebe, über eine Anleitung sich wirklich so auf sich zurückzuziehen, zu besinnen, in so eine Art Trance-Zustand schon aufzukommen, dann erlebe ich da ganz oft diesen Seufzer in dem Moment, wo sich was bewegt. Und im Fokussing selber reden wir dann auch von dem Shift. Also es ist was aus dem Bereich dessen, was körperlich irgendwo symbolisiert, verankert war oder sich manifestiert hatte, in den Bereich des Vorbewussten oder am Rande des Gewahrseins, sagt man auch, am Rande dessen, dass man es reinbekommt in das Bewusstsein. Und wenn sich es dann weiterschiebt oder löst, da kann man ja verschiedene Vokabeln für nutzen, dann geht das in der Regel einher mit einem
einem Seufzer.
Oder ich erlebe das körperlich, wie die Anspannung aus dem Körper rausgeht. Und oftmals ist es meinem Gegenüber in dem Moment gar nicht unbedingt bewusst. Und dann kann ich das wiederum zur Verfügung stellen oder so sagen, ich sehe auch gerade wirklich, es macht was mit dir, oder ich spüre da eine Erleichterung. Dadurch kommt es so, stimmt. So bin ich, deswegen, oder so denke ich.
Ja.
Jetzt ist mir was klar geworden.
Ja. Ja, ja, toll. Toll. Ich arbeite auch ganz viel mit dem Seufzer der Erleichterung, heißt das in meinem Training, so als Grundübung, dass man erstmal überhaupt seufzt und loslässt, weil ich dann sage, genauso funktioniert eigentlich im besten Fall das Sprechen oder die Kommunikation, dass ich auch nichts zurückhalte, sondern dass ich auch loslasse, dass ich meinen Gedanken freien Lauf lasse, meinen Gefühlen, die mitnehme auch. Und für den Alltag ist das toll, aber natürlich für die Rollen ist das Gold wert, wenn ich so authentisch anknüpfen kann an mir, an meinem Atem, an meiner Stimme und die Rolle dann so lebendig werden lassen kann dadurch.
Ich habe vorhin erstmal eine Runde geseufzt, bevor wir das hier gemacht haben.
Sehr gut, sehr dich vorbereitet, cool.
Ich habe keine Ahnung von Sprechtraining leider. Es reizt mich sehr, ich glaube, ich nehme mal eine Stunde
bei. Ja, gerne.
Aber ich hatte schon von dem Seufzer der Erleichterung gehört und selber ja auch, weiß ich, das ist erleichternd und dachte, jetzt seufze ich eine Runde.
Ja, super.
Aber eine Sache fällt mir gerade auch noch ein. Und vielleicht beobachtest du das auch. Bei mir ist es so in der Arbeit, und das ist dann übrigens auch damals wissenschaftlich erforscht worden, wenn die Menschen wirklich an einem Punkt sind, ganz nah bei sich und nachforschen, was macht eigentlich irgendeine Situation mit mir, dann verlangsamt sich das Sprechtempo. Also ich habe ja oft Leute, die kommen dann zu mir, gerade so in der ersten Stunde ist es so, also wo es manchmal auch schwierig ist. Ne? Da muss ich auch ganz genau spüren, so wann kann ich jetzt reingehen und sagen, danke, ich glaube, wir machen jetzt gerade mal eine Pause oder ich nehme jetzt das und das mit. Denn am Anfang ist natürlich das Bedürfnis übergroß, sich mitzuteilen und auszupacken. Und meistens sind die Menschen dann auch noch so sehr im Außen. Der hat das gemacht und das ist doof und der hat mich schon wieder und so. Und wenn ich dann über die Arbeit anfange und das Ganze zurücklenke auf, aber hier geht es um dich und Veränderung kann nur bei dir stattfinden. Lass uns da mal schauen. Und wenn da mein Gegenüber mitgeht, auf die Einladung einsteigt und sich selber auch die Erlaubnis gibt, dann kommt eine wirkliche Verlangsamung rein.
Ja, das glaube ich.
Und das hat dann auch was mit so einer inneren Suche zu tun. Ja. Und dann weiß ich, mein Gegenüber ist wirklich bei sich. Das spürt, schmeckt, riecht in die Mitte rein. Passt es nicht? Und wenn wir das dann verbinden mit der Focusing-Arbeit, also diesen sehr körperbezogenen Reinspüren mit geschlossenen Augen, mit ich bin da als Begleiter, ich halte das Ganze, aber ich lasse mein Gegenüber da reingehen. Dann kommen auf einmal Begriffe oder Bilder, wir reden von Symbolisierungen, die kommen hoch, manchmal sind es einfach nur Farben und Worte und dann sucht mein Gegenüber und dann kann ich das wieder reingeben und sagen, aha, du erlebst jetzt gerade, da ist so ein drückendes, holziges Gefühl auf deiner Brust. spür mal rein. Und dann kommt ein Wort und dann kann ich das wiedergeben, sagen, ist es das? Und es ist ein bisschen wie so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, als würden wir gemeinsam an einer Lösung kneten und jeder gibt wieder sowas dazu. Und ich bin aber dann immer in der Rolle, das wieder zurückzuspielen, zur Verfügung zu stellen. Und das hat was dann auch mit langsamerer Sprache zu tun.
Ich kenne das von meiner Arbeit gut, dass viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, mir wird immer gesagt, ich rede zu schnell. So haben viele das Anliegen, das zu verändern. Und dieses schnelle Reden kommt ja oft daher, dass Menschen keine Pausen machen.
Ja.
Dass man einfach keine Pausen macht zwischen den Sätzen, aber auch innerhalb der Sätze. Ich nenne das immer eine Strukturpause, wenn ich coache und wenn wir so uns Sätze angucken, Shakespeare oder was auch immer. Da sind innerhalb eines Satzes ist auch immer die Chance für eine Pause. Und wenn man das anfängt zu machen, dann wird erstens das Tempo sofort langsamer und ich komme als Sprechender wirklich im Moment an. Und ja. Ich finde, es ist fast wie eine Meditationsform, wenn ich bewusst spreche, wenn ich wirklich spüre, was ich jetzt sage, dann habe ich keine andere Chance, als im Augenblick zu sein.
Ja, ganz große Achtsamkeit auch an dem Moment.
Ja.
Wie groß unsere Schnittmengen da sind.
Ja.
Du sagst, es ist Meditation. Ich rede von Focusing. Von anderer Richtung könnte man von Selbsthypnose sprechen.
Ja, oh schön, ja.
Habe ich mich viel, viel mit beschäftigt in den letzten Monaten. Hochspannend. Bin für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, es ist das Gleiche in Grün wie Focusing, nur von einer anderen Warte aus betrachtet, aus einer anderen Richtung kommt. Aber ich merke immer wieder diese Schnittmengen, die machen es so spannend.
Ja.
Am Ende ist es eigentlich so simpel oder es könnte so einfach sein.
Ja.
Aber wir erlauben uns allen das irgendwie nicht. Und ich glaube, dieses keine Pausen machen hat auch was mit unserer Zuhörkultur oder Unkultur zu tun.
Dass man immer Angst hat, man wird unterbrochen, wenn man jetzt eine Pause machen würde zum Beispiel.
Und dass selten wirklich echte Gespräche stattfinden.
Ja.
Also ich erlebe das oft so, Leute hören zu, um zu warten, dass sie dran sind, ihr Statement abzuliefern.
Ja.
So. Und das ist ja nicht wirklich ein Gespräch, ein richtig wertvolles Gespräch, in dem es darum geht, den anderen zu verstehen.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und um den anderen zu verstehen, braucht es auch Pausen.
Ja.
Auch für mich selber. Um ich muss ja erstmal hören. So.
Und dann brauche ich die Zeit, drüber nachzudenken, was ich jetzt eigentlich dazu denke, wenn ich wirklich mich auf was Neues einlasse und nicht sofort meine Plattitüden von mir gebe, ja?
Genau, dann denke ich, dann spüre ich noch, dann bin ich noch mit meinem Körper beschäftigt. Also da passiert ja so viel auf einmal, wenn man es wirklich mal zulässt.
Ja.
Nur dieses Zulassen und richtige Zuhören, das passiert selten.
Ja.
Und in dem Zusammenhang Storytelling finde ich ganz spannend, dass mittlerweile viele auch schon von Story-Listening sprechen.
Ach, das habe ich noch nie gehört. Erzähl. Ja.
Ich habe im November, Dezember war es, glaube ich, an einem, das war so ein Storytelling-Symposium online teilgenommen von der Dr. Anja Timmermann aus Hamburg, wer vielleicht eine Gesprächspartnerin
ist,
die sich sehr mit Storytelling befasst. Und da waren auch einige Coaches in dieser Runde. Und es ging auch sehr um das Thema Story-Listening, also im Prinzip einfach nur um die Gegenseite, um die Empfänger der Stories, die erzählt werden. Aber um auch da einfach mal den Blick zu schärfen, wie wichtig oder wie lohnenswert es sein kann, auch vielleicht mit dem Konzept der Heldenreise, auch mit dieser Idee von verschiedenen psychischen Aspekten in uns, unser Gegenüber und vor allen Dingen die Geschichten unseres Gegenübers zu betrachten und mehr zu sehen oder ich finde ja noch schöner, mehr in die Tiefe zu sehen, spüren.
Ja, das ist schön. Was ich merke aber auch, ist, dass man für diese Tiefe und für diese Pausen auch Mut braucht. Man braucht Mut, weil natürlich ich nicht weiß, wenn ich eine Pause mache, was aus mir plötzlich rauskommt für ein Gefühl. Ja. Dass ich vielleicht sonst immer so rüberwitsche, wenn ich schnell bin.
Ja. Ja. Es kommt ja unweigerlich zu einer Auseinandersetzung mit selbst, zu einer Entdeckung vielleicht auch, von der ich eben vorher noch nicht weiß, wie sie sein wird.
Ja.
Ich finde ja überhaupt, und das habe ich auch in unserem letzten Workshop Heldinnen gesagt, ich finde die Menschen, die zu mir kommen ins Coaching oder die auch in Workshops kommen und sich mit solchen Themen auseinandersetzen, ich finde die alle so mutig. Also nicht nur, dass ich die alle so gern habe.
Ja.
Wirklich so dieses, ich habe da echt Respekt vor.
Ja.
Man weiß, wie viel Mut das erfordert, zu sagen, ich gehe das jetzt an. Ich habe ein Thema oder ich möchte es einfach wissen oder ich möchte mich weiterentwickeln. Ja. Ich gehe es an. Ich habe den Mut und setz mich dem aus, aber ich habe den Mut und ich gehe da mal rein.
Ja. I face the challenge. Ich nehme die Herausforderung an. Ein Austausch auf Augenhöhe, darüber haben wir auch schon gesprochen. Unser Selbstverständnis als Coach der ist, dass wir immer auf Augenhöhe mit den Menschen sind, mit denen wir arbeiten.
Total. Ich sage das auch immer zu Beginn eines Workshops oder im Coaching. Du oder ihr seid die Expertinnen für euer Leben, nicht ich.
Wunderbar.
Ihr.
Ja. Ja, das ist so. Das ist so. Und ich finde es auch wichtig, dieses auf Augenhöhe sein, gerade in Bezug auf jüngere Menschen, mit denen wir arbeiten. Also ich stelle mir immer vor, eure Workshops, die ihr gebt, über die wir gleich sprechen wollen, ich stelle mir immer ganz junge Menschen da drin vor. Vielleicht ist das gar nicht so, aber...
Das ist ja auch eine Frage der Perspektive.
Der Perspektive, ne? Aber dass wir halt auf Augenhöhe uns auch begeben mit denen, die vielleicht 20 Jahre jünger sind als wir. Und auch mit denen, die 20 Jahre älter sind als wir.
Ja, und auch auf Augenhöhe mit denen, die 30 Jahre jünger sind als ich. Ja. Also wie gesagt, die Frage der Perspektive und mit steigendem Alter, genau.
Ja, genau.
Ich wäre natürlich auch größer.
Ja.
Das sehe ich auch so. Und ich erlebe aber ganz oft dann bei meinem Gegenüber den Wunsch, das doch erstmal wieder zu ändern. Im Sinne von, kannst du mir nicht sagen, wie ich sein soll? Sag mir doch, wie soll ich denn sein damit? das passiert. Und dann bin ich aber auch mal sehr klar und sage erstmal, nein, stopp, mache ich nicht. Das ist nicht meine Rolle.
Ja.
Führt erstmal zu einer Irritation und es ist auch so ein liebevoller Stupser. Ne? Es ist jetzt nicht so, geh mir weg, sondern so ein liebevolles Anstupsen. Guck doch mal auf dich selber. Was möchtest du denn? Ja.
Ja, na klar, die Verantwortung, die jeder und jede für sich selbst übernehmen darf auch.
Die Verantwortung, aber auch die Einladung zu entdecken.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz vielen in der Ausbildung abtrainiert worden. Oder sie haben es nie erlebt.
Wahrscheinlich schon in der Schulzeit hier in Deutschland, ne? Dass das schon nicht so trainiert wird.
Ja.
Also, pass auf. Ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, dass du ja neben den Einzelcoachings, die du gibst, auch Workshops gibst mit Christoph Traut und Christian Stadelhofer.
Ja.
Und worum geht es in euren Workshops und wer nimmt daran teil?
Ja, wir sind, 2019 war das, angetreten zu dritt und haben gesagt, wir wollen alles machen, was nicht Kunst ist. Das war der Ausgangspunkt, heute nicht mehr. Aber wir hatten von verschiedenen Seiten die Idee zu sagen, da passiert so viel im Musicalmarkt, mit dem Darstellerinnen und Darsteller kämpfen, wo sie einfach keine Hilfe bekommen, was sie in der Ausbildung nicht lernen, wie sie sich als Künstler selber managen, selber vermarkten, wie sie gut mit Bewerbungen umgehen, was überhaupt gute Bewerbungen sind, was nicht, was alles passiert in so einer Audition, in dem ganzen Prozess, wie sie überhaupt so durchs Leben kommen, wie sie vielleicht ein zweites Standbein auch aufbauen in Phasen, wo sie jetzt nicht ein Bühnenengagement haben. Und diese Lücke wollten wir gerne füllen.
Mhm.
Und ich hatte ja 2009, also meine Musical-Geschichte ist ja schon sehr viel älter. Die beginnt schon 2001 eigentlich bei der Westdeutschen Landesbank, wo ich im Konzernmarketing gearbeitet habe und wir ein großes Musical-Sponsoring ins Leben gerufen haben, um Nachwuchsdarsteller zu fördern. Als das dann Jahre später nicht mehr weiter aufgelegt wurde, habe ich 2009 einen Verein gegründet, Abtempo, um Musical-Darsteller zu fördern, also Nachwuchskünstler. Und das war allerdings sehr, sehr schwierig, dafür Sponsorengelder zu finden. 2017, 2018 ist es geglückt und wir haben auch wieder ein größeres Projekt, eine Musical Academy gehabt, eine Art Sommerakademie. Und da haben auch so aus 5 verschiedenen Hochschulen im ersten Jahr, so von den staatlichen deutschsprachigen, später hatten wir dann noch eine niederländische Hochschule dabei, Nachwuchskünstler teilgenommen, aber es war extrem aufwendig und wir konnten schon absehen, aufgrund verstärkter Compliance-Richtlinien kommen jetzt keine weiteren Sponsoren. So. Und dann kam 2019, das war für mich so, wir hatten über die Heldenreise gesprochen, der Wendepunkt. Die Frage, das kann so nicht weitergehen. Es kommt zu wenig Geld. Es ist alles ehrenamtliche Arbeit, viel Arbeit. Es muss irgendwas passieren. Wie kann es denn weitergehen? Mir war immer klar, ich muss unbedingt, oder ich möchte so wahnsinnig gerne was in diesem Genre Musical machen. Und dann kam die Idee, ich habe mir selber einen Coach gesucht, um da irgendwie weiterzukommen. Und dann war ich schnell bei dem Gedanken, ja, Mensch, warum mache ich denn nicht irgendwie so eine Art Coaching-Institut für Darstellerinnen? So, und dann Christian Stadelhofer kannte ich bereits seit 2003, 2004 ungefähr. Der war nämlich ganz früher mal Teilnehmer von dieser WestLB-Maßnahme. Und der hatte damals ja schon bei Stage gearbeitet und mit Christoph Trau zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns dann irgendwann mal zu dritt über das Bindeglied Christian getroffen und haben sehr schnell gemerkt, wir ticken und denken ähnlich. Wir wollen gerne was bewegen. Wir wollen gerne den Darstellerinnen und Darstellern was zur Verfügung stellen, sie unterstützen, dass es nicht so ein unangenehmer Kampf wird, diesen Beruf auszuüben, sondern dass sie selbstbewusst, selbstbestimmt sich eigene Ziele setzen können und nach ihren eigenen Vorstellungen ihre Karriere und ihr Leben leben können. Kam es zustande. 2019, Ende 2019. Der erste Workshop in Düsseldorf bei einer Freundin, die eine Kunstgalerie hat und mir den Raum zur Verfügung gestellt hat, weil wir mussten irgendwie anfangen und es durfte ja auch nicht die Welt kosten. Und es hat total viel Spaß gemacht und dann kam Corona. Ja.
Stimmt. Und dann habt ihr online gearbeitet. Da habe ich dich kennengelernt, so in der Zeit, als ihr online die Workshops gegeben habt.
Genau. Dann
Ja.
standen wir erstmal auf dem Schlauch und dann haben wir erstmal geguckt, was ist überhaupt Zoom? Und dann haben wir das mal so getestet und dann haben wir online gearbeitet.
Ja.
Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht.
Ja.
Ja. Und hat viel gebracht und wir haben seitdem ja ungefähr an die 200 Menschen, mit denen wir bereits gearbeitet haben und fast alle aus dem Musical.
Toll. Und in welcher Altersspanne sind die?
Von 19 bis Mitte 40.
Okay.
Ja.
Ja.
Altersmäßig bunt gemischt.
Ja.
Und ich muss sagen, das macht den Reiz aus. Und ich weiß, dass manche vielleicht erstmal gucken, wenn sie schon 10 Jahre im Beruf sind und dann sitzt da jemand, der gerade erst oder der im letzten Semester sitzt. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch daran, wie wir das Ganze aufbauen. Wir erleben es immer wieder, dass sich alle gegenseitig auch inspirieren können und
Ja.
jeder für den anderen noch was bereithält.
Ja, toll. Das ist toll, wenn das
Ja.
passiert. Absolut.
Ja.
Ihr habt ja ein Thema oder ein Thema, wir alle, die auf der Bühne stehen, haben ein Thema und das ist das Thema Selbstwert.
Ja.
Ich möchte das auch extra so offen formulieren, weil das ja eigentlich alle Menschen betrifft, nicht nur Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie oft erleben wir Ablehnung in unserem Leben? Wie oft werden wir bei einer Audition nicht für eine Rolle ausgewählt? Es gibt negative Kritik in der Zeitung. Wir bekommen ständig Feedback oder Notes für unsere Arbeit oder werden sogar im laufenden Probenprozess umgesetzt. Ich habe das mal erlebt mit einem Kollegen. Ich habe ein Stück geprobt und er war mein Prinz in dem Stück. Und dann gefiel er nicht, seine Arbeit den Verantwortlichen nicht und er wurde umbesetzt. Und dann kurz vor der Premiere habe ich einen anderen Prinzen küssen müssen und das passiert. Das passiert in der Branche auch. Und wie kommt man da unbeschadet durch, ohne dass der Selbstwert leidet?
Ohne
Was
dass
sagst du?
es leidet.
Ja.
Also, es gibt kein Geheimrezept und das Thema Selbstwert steht wirklich ganz oben auf meiner Liste für Coaching-Anlässe.
Ja.
Muss ich so sagen. Und dann ist der Weg aber immer sehr individuell und vor allen Dingen dann auch das Erkunden. Und wenn ich da reingehe in den Prozess mit meinen Klientinnen und Klienten, dann landen wir immer bei sehr persönlichen Geschichten, bei Glaubenssätzen und bei einer Art, mit sich selber umzugehen, die natürlich irgendwann mal geprägt wurde, wann auch immer oder wo Erlebnisse dahinter stehen. Und dann geht es darum, die Situation neu zu bewerten. Also grob gesagt. Und vor allen Dingen, ich glaube, was ein ganz großer Wirkfaktor ist, und das kann ich jetzt nach den fünf Jahren Arbeit auch in den Workshops sagen und auch durch die Coachings, ist, ich nenne das korrigierende Erfahrungen. Jemand kommt zu uns und erlebt erstmal, dass man auch anders arbeiten kann, als allgemein in dieser Branche gearbeitet. Ja. Er kommt auf eine Gruppe, er erlebt drei Menschen aus unterschiedlichen Richtungen, die aber alle diese Haltung vereint im Sinne von, wir glauben an dich.
Ja.
Und nicht nur blind, sondern wir glauben wirklich an das Potenzial in jedem Einzelnen. Das heißt ja nicht, dass wir sagen, jeder Einzelne muss mal Solist im Theater des Westens oder was auch immer sein.
Ja, ja.
Weil jeder Einzelne hat irgendwie seinen Weg, wie auch immer der aussehen wird.
Ja.
Und wir bieten diesen Rahmen, in dem derjenige sich ausprobieren darf, sich erleben darf, ohne dass direkt die Bewertung wiederkommt.
Ja.
In dem bedingungslos wertgeschätzt wird, was von meinem Gegenüber kommt. Und das ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist ehrliches Interesse. Das ist wirklich diese liebevolle Zuneigung, diese Freude daran, gemeinsam Schritte zu gehen. Und wenn das unsere Teilnehmerinnen mal erleben, dann passiert meistens schon ganz, ganz viel.
Ja.
Es bringt so einen Motivationsschub, dieses, wow, so kann es auch gehen. Und jetzt durfte ich endlich mal so sein, jetzt durfte ich das mal ausprobieren. Jetzt habe ich nicht gleich eins über die Mütze bekommen.
Ja.
Ja.
Korrigierende Erfahrung nennst du das. Das finde ich toll.
Ja, so sagt man das auch im Coaching, genau.
Ja, ja. Ich kann das dazu direkt anknüpfen oder habe sofort ein Gefühl dafür. Ich empfinde, wenn ich coache, empfinde ich das so, weil ich selber auch zum Teil so schlimme Lehrer hatte in meiner Ausbildungszeit und so viel Coaches hatte, die mich zugemacht haben. Und ich weiß, wie man Angst vor denen hat und wie man denkt, es genügt nicht, was man leistet und wie es einfach gar nicht weiterhilft, so eine Art zu arbeiten, dass ich sehr bewusst ganz anders coache.
Ja.
Und diese korrigierende Erfahrung auch ermögliche.
Ja, und das ist so nachhaltig, wenn man mal irgendwo ist, wo man so sein darf und alles auspacken darf, was einen bewegt,
ja,
ohne dass man dafür gleich verurteilt wird oder ohne dass es an eine Bedingung geknüpft ist.
Ja.
Und das ist übrigens auch ein Merkmal des personenzentrierten Coachings.
Ja.
Bedingungslose Wertschätzung.
Ja.
Jetzt kommen wir wieder dazu zurück,
dass
es wirklich die Haltung ist, die wir. Haltung ist so ein Wort, was man so schwer greifen kann.
Ja.
Aber das macht es aus. Und das aber authentisch zu machen, nicht zu sagen, du darfst hier alles machen und alles gut, sondern das wirklich zu leben und bei sich selbst zu spüren.
Ja.
Und wenn das Gefühl als Coach abhanden kommt in einem Moment oder irritiert wird, dann noch echt und ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen, was ist da gerade? Sich zu gönnen, da selber nochmal reinzugehen. Aus dem Grund halte ich es auch für ganz wichtig, wirklich zu gucken, also im Bereich Personencoaching oder Lebenscoaching, wie man das so nennen mag, dass man auch wirklich eine fundierte Ausbildung hat.
Ja.
Weil der Begriff ja nicht geschützt ist. Jeder kann Coach nennen und wie viele Leute sind unterwegs, die Menschen bei ihren persönlichen Themen coachen, aber keine Coaches sind.
Ja.
Und das halte ich für ganz gefährlich. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da eine fundierte Ausbildung machen konnte und auch heute noch nach wie vor an der Supervision teilnehme, immer wieder in Kontakt gehen kann mit meiner Ausbilderin, mit Menschen aus meiner Peer Group, um dann eben auch Prozesse nochmal abzugleichen, nochmal zu gucken, was macht es mit mir, was passiert da gerade.
Ja, ja, das ist wichtig. Ja. Und was sagst du Menschen zum Thema Selbstwert auch, wie können wir uns vor Verletzungen schützen und auf uns aufpassen?
Ja.
Als sensible Künstlerinnen und Künstler, die wir sind.
In dem Sinne sagen, tue ich auch nicht, sondern auch da lade ich wieder ein.
Ja, ja, klar.
Selber zu erspüren und in das Gefühl reinzugehen und die Antworten bei sich selbst zu suchen, und die werden da auch gefunden. Das ist so spannend. Und wenn ich dann über die Körperarbeit, über Focusing da reingehe, ich finde das total faszinierend. Für mich ist das wie Kino. Dann sitze ich da und leite das an und erlebe dann auf einmal Menschen, die schlüpfen in Sekunden schnell in ihren lilafarbenen Schutzanzug, der gerade aus heiterem Himmel als Bild, in sie reingeschossen ist. Und ich merke aber, das funktioniert.
Ja.
Und sie erleben, also wir sind ja nicht nur eine Person und sind jetzt komplett in unserem Selbstwert zerstört, sondern es sind ja immer verschiedene Anteile in uns.
Ja.
Und dann allen Anteilen aber mal den geben, sich zu melden und dann zu schauen, ja, und was braucht gerade dieser Teil, der eigentlich für mich kämpfen möchte, der aber unterdrückt wird von dem anderen Teil, der die ganze Zeit nur rumnörgelt und sagt, vergiss es, du schaffst es eh nie, was braucht der denn?
Mhm.
Und dann zu sehen, wie dann Klientinnen darauf kommen, was es bräuchte. Die haben die Lösung in sich selber.
Ja.
Es geht halt, um die hervorzuholen.
Ja, toll. Das ist toll. Und genauso auch wahrscheinlich bei dem Thema, woher nehmen wir die Kraft, immer wieder loszugehen und an uns zu glauben?
Ja.
Ja.
Genau. Und da ist es auf jeden Fall sehr, sehr unterstützend, wenn es Menschen im Umfeld gibt, die an jemanden glauben.
Ganz
klar. Diese Erfahrung zu machen.
Ja.
Das alleine reicht manchmal schon. Und es geht los, die Energie die fließt wieder.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt habe ich noch eine andere Frage zum Thema Selbstmanagement von Selbstständigen. Das ist ja von uns Selbstständigen, von uns allen ein Thema. Wie kriegen wir das jetzt eigentlich strukturiert und geregelt, unsere Kreativität, unsere Ideen? Du kommst ja vom BWL eigentlich.
Ja, ich habe BWL studiert.
Du hast BWL studiert, ja, und Sprachen, genau. Und kennst dich ja sehr gut aus auch mit dieser Welt, der, wie ich eine Karriere gestalte und in die Hand nehmen kann. Was sind deine Tipps fürs Selbstmanagement?
Ja, ich habe BWL studiert, das ist richtig, und war lange auch in dieser, in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft unterwegs, habe da viel gesehen. Ich glaube, da herrschen irgendwie andere Konzepte und andere Vorstellungen auch davon, was eine Karriere ist. Da geht es ja doch meistens, also so pauschal gesagt, sehr stark um aufsteigen, die nächste Position erreichen, Karriere machen, Führungskraft werden. So. Mhm. Bei Künstlerinnen und Künstlern erlebe ich das so ein bisschen anders. Oder da ist eigentlich auch es leichter, mal drauf zu schauen, was möchtest du denn eigentlich, weil es eh schon so kreativ ist, dann auch mal zu fragen, was möchtest du für dich? Denn ich bin kein Freund davon, der sagt, Karriere bedeutet, dass man um jeden Preis immer weiter aufsteigt, sondern für mich ist Karriere oder Erfolg dann, wenn jemand seinen eigenen Weg findet und seine eigene Vision verfolgen darf und davon, von dieser Arbeit leben kann. Und ich versuche dann halt in der Arbeit wirklich gemeinsam ein Bild davon zu entwickeln, was meinem Gegenüber wichtig ist, was eine Arbeit auch beinhalten muss, damit sie glücklich und zufrieden macht.
Mhm.
Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Es kommt ja auch auf die eigene Persönlichkeit an.
Mhm.
Andere möchte gerne unbedingt mit vielen Menschen zusammenarbeiten. Der nächste ist vielleicht mehr der im stillen Kämmerlein Ideen ausbrütet oder Bücher schreibt. Also auch da, ich denke, es ist immer ganz wichtig, dass jeder bei sich selber schauen kann, was ist mir wichtig im Leben, was sind meine Werte, welchen Lebensstil möchte ich auch überhaupt haben und wie kann ich das alles integrieren in einem Berufsbild, oder in zwei Berufsbildern. Vielleicht mache ich zwei Berufe und habe ein zweites Standbein. Aber dann habe ich in der Tat natürlich auch Tools aus dem Bereich der BWL, aus dem Bereich des Selbstmanagement, um zu gucken, okay, jetzt mal ganz konkret, hands-on, wir geben dem Ganzen Struktur. Worauf kommt es an? Wie kann ich das aufbauen? Mhm. Geht es dann wirklich darum, wie ist der Markt? Was sind meine idealen Kunden? Was ist das Produkt oder die Produkte, die ich anbieten will? Über welche Kanäle vertreibe ich das? Wie muss ich das vermarkten? Was nehme ich dafür? Was gebe ich aber auch da rein an eigener Energie und an Wissen? Und das ist ganz, ganz spannend und das mache ich wahnsinnig gern. Also es ist auch so, ja, Unternehmensberatung im Kleinen. Das liebe ich wirklich. Also wenn Leute eine Geschäftsidee haben und sagen, ich würde da gerne noch sowas, dann bin ich meistens Feuer und Flamme und muss mich dann auch immer so ein bisschen zurücknehmen, weil ich erst mal sehen muss, wenn man gegenüber das denn auch überhaupt.
Ja, ja, klar. Du hast gerade gesagt, Unternehmensberatung im Kleinen machst du. Und wie nimmst du jetzt an die Hand den Künstler, die Künstlerin, die überhaupt erst mal geregelt kriegen muss, bestimmte Sachen regelmäßig zu machen oder sich selbst halt zu managen, wenn man keinen Manager hat von außen?
Ja, ja. Also wenn es darum geht, an die Hand nehmen oder Tipps geben, dann ist mir erstmal ganz wichtig, dass ich klar mache, wir steigen jetzt kurz aus diesem Coaching aus und wir gehen jetzt dann rein in die Beratung, dass das wirklich sauber getrennt ist. Denn ansonsten würde ich ja auch wieder schauen, was ist bei meinem Gegenüber angelegt, wo möchte ich hin und so. So allgemeine Tipps, die grundsätzlich gültig sind, die gibt es so nicht. Aber es gibt schon so reflektierende Fragen oder es gibt Bereiche, auf die ich schauen kann. Und ich habe mir da auch viel Gedanken drüber gemacht, auch darüber, wie kann man denn jetzt Coaching so näher bringen. Und ich habe vor kurzem jetzt ein kleines Workbook entwickelt, in dem es darum geht, einfach mal so ein paar Aspekte der Persönlichkeit zu beleuchten, die schon wichtig sind, wenn man Erfolg haben möchte und in die Gänge kommen will. Mhm. Da geht es zum Beispiel um Selbstdisziplin, Selbstmotivation, Selbstregulierung, wie gehe ich mit meinen Emotionen auch um. Aber es geht auch um Selbstbewusstsein. Was ist mir überhaupt über mich selber klar? Wer bin ich und wie bin ich? Wie möchte ich in der Welt sein? Und es geht ganz stark auch um Selbstvertrauen. Mhm. Und ich habe da mal so im Groben einige Fragen aufgeführt, die auch wiederum eine Einladung sind, sich an der Stelle mit sich selber persönlich, individuell auseinanderzusetzen, um ein Bild davon zu entwickeln. Wie bin ich? Was ist mir wichtig? Was brauche ich? Und welche Ziele habe ich? Und wie bringe ich das alles übereinander? Wie kann ich denn meine Ziele mit der Art, wie ich in der Welt sein möchte, zusammenbringen? Mhm. Denn wenn ich eigentlich immer super lange schlafen und ganz viel faulenzen will, aber ein Ziel habe, in das ich einfach viele Arbeitsstunden reinstecken muss, dann stimmt halt was nicht. Ja. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel. Aber um da erstmal drauf zu gucken, und ich glaube, das ist eh das A und O, dass man sich darüber bewusst wird, wer man eigentlich selber ist. Also da sind wir bei diesem ganz uralten Orakel oder dem Spruch über dem Orakel von Delphi, erkenne dich selbst.
Ja, 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 das ist so, das ist so.
Und auch beim Aspekt der Heldenreise, ne? Sich selber zu erkennen.
Sich selber zu erkennen und zu sich selber zu stehen. Ja. Toll.
Wie machst du das in deiner Selbstständigkeit? Das sind ja auch so Themen. Wie machst du das, um immer all das auch zu tun, damit du neue Schülerinnen findest, damit du aktiv bist, Podcasts machst, synchron sprichst noch? Wie bringst du das alles übereinander?
Ich versuche das über ein starkes Fokussieren hinzukriegen. Immer wieder abzuwägen, was ist jetzt dran, was ist jetzt das Wichtigste, und indem ich viele andere Sachen weglasse auch.
Ja.
Tatsächlich.
Ja. Ja. Weglassen, ja.
Weglassen. Weglassen und priorisieren. Immer wieder neu.
Ja, das erlebe ich auch so. Den Fokus immer wieder neu ausrichten. Und ich habe es so in der letzten Zeit für mich in die Worte gefasst, ich möchte mich abschotten. Das klingt ein bisschen sehr streng, aber ich habe schon so das Gefühl, es ist so viel im Außen, wenn man möchte und so ganz in diese Bubble eintaucht.
Ja.
Man könnte sich so viele Stunden beschäftigen mit, wer macht gerade was, hat welche Meinung und so. Aber das bekomme ich ja gar nicht verarbeitet in meinem kleinen Kopf da
ja,
oben.
Ja,
ja. Ist ja Schicht. Und ich finde gerade in so einem Beruf, wie du ihn machst oder wie ich ihn auch im Coaching mache, ich brauche einfach diese ruhige, stille See als Grundlage.
Ja, oh ja, das brauche ich auch, ja.
Blubbert und es von allen Seiten hinschlägt, dann finde ich nicht mehr zum Grund, finde ich nicht mehr die Tiefe.
Ja, schönes Bild.
Ja, kam mir gerade so.
Ja, das empfinde ich auch so. Ich brauche auch viele Pausen. Ich mache viel Spaziergänge zwischendurch. Also ich achte auch sehr auf mich.
Ja.
Ja, weil die Arbeit so intensiv ja auch ist und so viel auf mich einprasselt oder an mich rankommt, dass ich da auch immer wieder zwischendurch mich von distanzieren muss auch.
Ja, genau. Und dann kann ich es meinem Unterbewusstsein überlassen, das zu sortieren in der Zeit, während ich stumpfe Hausarbeit mache oder
spaziere
oder so. Ne?
Ja.
So erlebe ich das dann, wo ich manchmal das Gefühl habe, oh, ich möchte jetzt schon gerne irgendwie was schreiben oder so oder was posten, aber es kommt nichts. Und dann, wenn ich mich dann bewusst mal abwende und anderen Dingen zuwende, die nicht so eine geistige Aufmerksamkeit erfahren, dann kommen so ganz langsam wieder die Stimmen hoch und dann ist der rote Faden wieder da.
Ja, das empfinde ich auch so. Wie, wenn jetzt jemand sich für dieses Workbook interessiert, wie bekommt man das, Andrea?
Ja, genau. Also die Idee war oder ist immer noch, ich will da einen Coaching-Letter herausgeben, weil ich viele Themen habe, die ich einfach wichtig finde und die Darstellerinnen unterstützen können.
Mhm.
Im Beruf und die möchte ich gerne in die Welt bringen. Und wenn man sich dann einträgt, das kann man über unsere gemeinsame Seite abtempo.art/coaching. Da kann man sich in den Coaching-Letter wie in einen Newsletter eintragen und sich dann im Anschluss das Workbook mit den Reflexionsfragen und so ein bisschen im kreativen Anteil, den ich dann noch verpackt habe, runterladen.
Toll. Ich habe eine Frage zum Schluss an dich, lieber Andrea. Wofür möchtest du in dieser Welt deine Stimme gerne erheben?
Ja, ich möchte gerne die Stimme erheben für etwas, was vielleicht gar nicht so viel Stimme braucht, nämlich für das Zuhören. Und da waren wir heute auch schon an dem Punkt. Aber das wird mir immer klarer. Ich möchte gerne für wirkliches, wertschätzendes, teilnehmendes, einfühlendes Zuhören die Stimme erheben. Und ich möchte vor allen Dingen, dass wir viel mehr auch zuhören, den jungen und jüngeren Menschen und den nachfolgenden Generationen und nicht immer so in so einem Bild von, es gibt Experten und es gibt welche, die noch nachwachsen, die noch nicht so weit sind, umher, weil ich das einfach so erlebe, dass alles lohnenswert ist, zuzuhören und sich damit auseinanderzusetzen, vor allen Dingen auch mit frischen Ideen und mit neuen Blicken auf unsere Welt. Ja.
Das ist sehr, sehr schön. Ein ganz schönes Plädoyer fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Zeit, Andrea.
Danke, Eva. Das hat Spaß gemacht. Das war mein erster Podcast.
Das war dein erster Podcast. Hätte man nicht gedacht. Du warst ganz souverän und das war richtig, richtig schön und hat mich sehr an unsere gemeinsame Arbeit erinnert. Und bestimmt alle, die jetzt zuhören und die dich kennen, werden sich freuen, deine Stimme zu hören.
Ja, ich hoffe. Danke für das schöne Gespräch.
Ja, danke schön. Und ich hoffe, wir konnten euch Mut machen mit diesem Podcast, euch mit euch selber und mit dem, was ihr in diese Welt bringen wollt, zu beschäftigen. Wenn ihr Fragen habt an Andrea oder mich, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn ich euch begleiten kann beim Finden eurer persönlichen Stimme und beim Erarbeiten eures exzellenten Auftritts, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auf euch. Und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.